SRF 2 Kultur.
Jetzt also auch Frau Schawan. Als zweites Mitglied in Merkels Kabinett nach dem ehemaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg verliert nun auch Annette Schawan ihren Doktortitel. Die Universität Düsseldorf hat ihr den Titel aberkannt. Ausgerechnet ihr, muss man eigentlich sagen, der deutschen Ministerin für Bildung. Ich habe heute Mittag mit Philipp Theisohn gesprochen. Er ist Professor für Literatur und Kulturwissenschaft an der ETH Zürich und forscht über das Plagiat als kulturhistorisches Phänomen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ist die Wissenschaft eigentlich mittlerweile durchsetzt von Plagiaten oder täuscht dieser Eindruck?
Der Eindruck täuscht sicher. Er entsteht aber natürlich dadurch, dass Wissenschaft, insbesondere Geisteswissenschaft, eigentlich ein Arbeiten in Abhängigkeiten immer ist. Das heißt, wir haben es mit Wissenschaften zu tun, deren Hauptaufgabe darin besteht, alte Texte in neue Texte zu verwandeln. Und die Arbeit, die zwischen diesem alten Text und den neuen Texten steht, die wird eben von verschiedenen Seiten verschieden bewertet. Und es gibt da verschiedene Grade. Es gibt natürlich neue Arbeiten, die sehr eng an alten Arbeiten sind und man könnte sagen, manchmal sogar identitär sind mit den alten Arbeiten, und dann kann man von Plagiatsfällen sprechen. Und es gibt Arbeiten, die etwas ganz Neues machen aus alten Texten. Das sind so die zwei Pole. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach, dass die Übergänge zwischen beiden Aspekten fließend sind und manche Arbeiten, die etwas Neues zu versprechen scheinen, doch sehr abhängig sind von alten Arbeiten, und andere, die sehr nah dran sind, auch durchaus Eigenes entwickeln, und die Perspektive ist natürlich dort schwierig.
Es braucht also nicht unbedingt wirklich eine eigene Idee, damit das kein Plagiat ist, sondern man darf wissenschaftlich etwas, was schon da ist, aufnehmen und paraphrasieren und dann zu einem eigenen machen, auf diese Art und Weise.
Ja, natürlich würde man sagen, zu guter Wissenschaft gehören immer eigene Ideen, das ist klar. Tatsächlich ist es aber so, man kann eben keine Arbeit ganz aus Originalität herausschreiben. Man hat immer Bezugspunkte, man muss sich immer auf alte Texte stützen, auf alte Ideen. Man lernt ja auch, nicht? Die Wissenschaft fängt ja nie immer gleich von vorne an, sondern stützt sich immer auf etwas. Und insofern ist ganz klar, wie jede Wissenschaft beinhaltet Werkzeuge, mit denen sie bereits Hergebrachtes auch nutzen und legal tradieren kann. Da gehört das Zitat dazu, die Fußnote oder eben auch die Paraphrase.
Und wenn man dann einfach die Paraphrase verwenden würde, wäre das einfach zu lösen, dann das Problem?
Also aus meiner Sicht ist die Paraphrase das beste Werkzeug, um diese Dinge zu lösen. Allerdings darf man nicht erwarten, dass es leicht zu lösen ist. Heute hat man so eine Vorstellung von Paraphrase, man merkt das jetzt gerade in diesen aktuellen Diskussionen um den Fall Schawan, dass man denkt, naja, man nimmt einfach einen alten Text und ersetzt alle Wörter, die dort stehen, durch eigene, schon hat man einen eigenen Text. Tatsächlich beinhaltet Paraphrasieren auch, dass man den Gedanken, der in einem alten Text ausgedrückt ist, neu, und das heißt besser, zum Ausdruck bringt. Also es ist auch ein inneres Arbeiten, wenn man paraphrasiert, nicht nur ein oberflächliches. Insofern würde man sagen, Paraphrasen lösen vieles, aber es ist Arbeit.
Und auch wenn man paraphrasiert hat, muss man dann wahrscheinlich doch noch darauf hinweisen, dass man so etwas in der Art gelesen hat und aufnimmt in die eigenen Ideen.
Ja, das ist genau das Problem im Fall Schawan, weil dort wir tatsächlich es mit dem Fall zu tun haben, dass eigentlich in diesen Passagen, die referiert werden, angegeben ist, woraus sie referiert werden, genau mit Fußnoten, auch mit Bemerkungen im Text. Also dann steht zum Beispiel, nach Luhmann ist das gewissen so und so definiert, dann kommt die Fußnote. Was eben nicht sichtbar ist, ist, dass innerhalb der Paraphrase direkt Wort Konstellationen und Satzteile aus dem Ursprungstext übernommen sind. Und das sieht man eben dort nicht. Und dann würde man sagen, wenn es eine Paraphrase ist, ist es mal sicher keine gute Paraphrase.
Nun hat die deutsche Ministerin für Bildung und Forschung, Annette Schawan, das Argument gebracht, ja, vor 30 Jahren seien eben die Zitierstandards einfach andere gewesen. Also sie hat offenbar das noch mit der Maschine abgeschrieben. Was ist von diesem Argument zu halten?
Naja gut, das sind zwei Sachen. Das eine ist der mediale Aspekt, wenn man sagt, es ist sicher etwas anderes, ob man an der Schreibmaschine schreibt, wie mein Vater auch noch seine Promotion abgeleistet hat an der Schreibmaschine, oder ob man eben über das Netz auch Texte einfach importieren kann, auch leichter finden kann. Das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich, dass ich würde sagen, man darf das nicht gegeneinander aufrechnen. Man muss sagen, es hat natürlich immer schon auch vor 100 Jahren die Überzeugung gegeben, dass man einfach nicht Texte von anderen Leuten nehmen kann und importieren kann, ohne das auszuweisen. Das hat es immer gegeben. Das ist keine neue Erfindung der 90er oder des 21. Jahrhunderts. Tatsächlich ist es aber so, dass egal welche Regelwerke es gibt, und das im Fall Schawan gibt es ja eins direkt aus dem Umfeld, aus der Zeit, die Praxis, wie mit Paraphrasen, wie mit Fremdtext umgegangen wird, tatsächlich changiert. Und ich würde schon sagen, dass in der Pädagogik um 1980 herum, aber nicht nur dort, bestimmte Verfahren der Paraphrasierung laxer gehandhabt wurden als woanders. Wenn deutlich ist, ich gebe einen anderen Text jetzt sinngemäß wieder und ich gebe das per Fußnote an und ich nenne den Namen noch im Text, dann würde ich persönlich natürlich immer sagen, nein, ich muss jedes Satzteil, den ich benutze, auch zitieren. Aber wenn man das nicht macht, ist die Frage, täuscht man denn wirklich noch oder ist man nicht einfach nur schlampig?
Die dünne Linie zwischen täuschen und schlampig unsorgfältig sein. Soweit Philipp Theison, Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der ETH Zürich. Original und Kopie oder besser Original und Plagiat, das ist auch ein Thema heute, nachdem bekannt geworden ist, dass Annette Schawan ihren Doktortitel verliert, die Bildungsministerin in Angela Merkels Kabinett. Heute Mittag habe ich mit Philipp Theison gesprochen, der als Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der ETH Zürich über das Plagiat als kulturhistorisches Phänomen forscht, und ich wollte von ihm auch wissen, wann ist das eigentlich zum ersten Mal aufgetaucht in der Geschichte, das Plagiat?
Na, so genau kann man das nicht sagen, weil es grundsätzlich immer schon beides gab. Wir haben auch schon in der Antike bei Martial Plagiatsvorwürfe, eigentlich dort den ersten, nicht? Es gibt immer Praktiken einer freien Werknutzung und einer relativ restringierten, nicht? Dass man sagt, da hat jemand etwas gestohlen und manche sagen, dann gut, das ist eine Ehre für mich. Das hat es immer gegeben, zeitgleich, auch im 19. Jahrhundert gibt es das alles parallel. Was man sagen kann natürlich, dass in dem Moment, in dem der Urhebergedanke aufkommt, und das ist im 18. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert, die Urheber von Werken eine stärkere Rolle bekommen in der Verwaltung ihrer Werke und natürlich da auch auf die Einhaltung ihrer Rechte stärker pochen. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts haben wir in Mitteleuropa definitiv eine Instanz, die ihre Rechte am Werk einfordern kann.
Hat es auch mit der einfachen Verbreitung durch die Erfindung der Schriftsetzung zu tun in dieser Zeit oder vor dieser Zeit?
Also die Schriftsetzung, also wenn Sie den Buchdruck meinen, also im Ende des 15. Jahrhunderts, da setzt natürlich eine neue Debatte ein, weil auf einmal natürlich die Vervielfältigung von Texten nicht mehr an Arbeit gebunden ist, sondern die setzt man einmal und dann kann man das mehrfach drucken. Und da kommen natürlich die Diskussionen auf um Raubdruck und so weiter. Die Leute, die da betroffen sind, Sebastian Brandt zum Beispiel in Basel,
das ist der mit dem Narrenschiff.
Genau, ja. Dass die merken sofort, noch im 15. Jahrhundert, Ende des 15. Jahrhunderts, merken sofort, da setzt etwas ein, was meine Rechte beschneidet. Allerdings haben die noch keine Mittel, um dagegen vorzugehen. Die werden dann polemisch und verfassen Schriften gegen diese Leute. Aber das ist das Einzige, was sie machen können.
Sie haben erwähnt, es hätte schon in der Antike einen ersten Plagiatsfall gegeben. Können Sie uns den noch einmal aufbereiten?
Ja, also es gibt natürlich mehrere Plagiatsfälle, in denen über Plagiat gesprochen. Das Wort Plagiat aber natürlich, also wo das herkommt. Der erste Fall, das ist bei Martial. Und das ist so, dass der Martial in seinen Gedichten eben einen befreundeten Dichter bezichtigt, er hätte die Verse, nicht die also das Buch, das er quasi freigelassen hat, die Verse, die er freigelassen hat, hätte der andere nun quasi neu versklavt und würde sich letztendlich als deren Herr ausgeben. Das ist die Geburtsstunde des Begriffs Plagiator.
Also ein Plagiat ist ein Sklaviat, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ein Plagiarius ist jemand, der, das ist eine ganz schwierige Vorstellung. Also wenn Sie sich überlegen, wenn Sie in Rom Sklave waren und Sie würden freigelassen, dann blieben Sie ein Freier, aber Sie wurden kein freier Mann, Sie wurden ein Freigelassener. Und das einzige Recht, das Sie hatten, Sie durften nicht noch einmal versklavt werden. Und ein Plagiarius ist eben jemand, der Verse, die jemand anders benutzt hat und in die Welt gegeben hat, damit die Welt sich daran erfreut, neu unter Vertrag nimmt, obwohl die schon frei waren. Nicht, also ein Sklavenhalter, ein Plagiarius ist ein Sklavenhalter, könnte man sagen.
Und der hat dann eben dieses Gesetz, dass man nicht noch einmal versklaven darf, übertreten.
Genau, das ist das.
Wie kommt es dann überhaupt zu dieser Idee des Urhebers, zur Idee, dass man ein geistiges Eigentum hat oder so etwas wie ein geistiges Eigentum besitzt?
Das ist sehr interessant, weil eigentlich geht diese Idee hervor aus einem Konflikt von der Schriftsteller mit den Verlegern. gar nicht mit den Raubdruckern oder mit Usurpatoren, sondern wirklich mit den Verlegern, weil bis zum 18. Jahrhundert, bis ins 18. Jahrhundert hinein hat im Grunde ein Schriftsteller trat mit der Übergabe seines Manuskripts gegen Geld an den Verleger alle Rechte ab. Er besaß gar keine Rechte mehr an seinem Werk. Und das hat sich dann geändert, als dann auf einmal die Autoren Wind bekamen, wir könnten da etwas dagegen machen, wir können unsere Werke selbst verwalten. Dann spielten Leute wie Wieland eine Rolle, wie Gellert, wie Lessing, die spielten eine große Rolle bei diesen Geschichten, Goethe natürlich auch. Und die haben nach und nach durchgesetzt, dass eben die Urheber das geistige Eigentum behalten. Dass die Urheber das geistige Eigentum behalten, das heißt, sie haben immer das Recht auf Reproduktion und Einbehaltung und Neuverwertung dieses Textes, den sie schreiben. Und das ist im 18. Jahrhundert eben geschehen. Oft im Bündnis sogar mit Raubdruckern.
Und ist so dann auch das Schreiben zu einem Beruf geworden? Weil man dann halt eben immer wieder neu Geld machen konnte
mit einem eigenen Text? Für wenige. Also der Erste, der wirklich groß von seinen Rechten leben konnte, das war eigentlich Goethe, könnte man sagen, im deutschsprachigen Raum. Der hat natürlich sich das lizenzieren lassen, seine Werkausgabe und so weiter. Das ist der hat das durchgesetzt müssen politisch, dass in verschiedenen Ländern eben seine Werke geschützt sind. Das konnte er eben durchsetzen noch. Und das hat sich aber erst eingespielt im Laufe des 19. Jahrhunderts, dann auch mit der Berner Konvention.
Philipp Theisen, Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft, zum Thema Plagiat hier auf SRF 2 Kultur. Heute Abend wird getanzt in Basel. Da starten nämlich die Schweizer Tanztage. Bis Sonntag zeigen 15 Kompanien aus der ganzen Schweiz aktuelle Arbeiten aus den letzten 2 Jahren. Und das ist ein Anlass für ein interessiertes Publikum, ebenso wie für Veranstalter, die sich dort natürlich gerne umschauen bei diesem Best-of von 15 Produktionen, die aus rund 100 Produktionen herausgepickt worden sind. Maya Künstler, Sie sind unsere Tanzspezialistin, verfolgen die Tanzszene schon seit langem. Wenn Sie diese Auslese in der Vorankündigung anschauen, was fällt Ihnen auf?
Ja, gestern wurde an der Pressekonferenz gesagt, dass der Fokus wirklich auf die besten Arbeiten gelegt worden ist, nämlich ohne Rücksicht auf irgendwelche bekannte Namen oder auf das ausgewogene Verhältnis zwischen deutschsprachiger und französischsprachiger Schweiz. Und daher ist mir wirklich aufgefallen, dass da auch ein paar neue Namen sind, junge Companies, die es erst seit 2 Jahren gibt. Und was natürlich total ins Auge springt, das ist, dass 2/3 der Companies aus der Romandie stammen, nämlich aus Genf.
Und ist das repräsentativ für die Schweizer Tanzszene? Also haben die Romans eine besonders starke Tanzszene?
Das ist so. Die haben wirklich eine starke Tanzszene. Ob das jetzt repräsentativ ist, also ich denke, auch in Zürich passiert da ganz viel Spannendes. Aber das ist nicht zu leugnen, dass da viel läuft. Und das liegt ganz sicher an einer gezielten Förderpolitik, die vom Kanton der Stadt aus betrieben werden. Und dann natürlich gibt es dieses Ballet du Grand Théâtre in Genf mit einer großen Ausstrahlung. Also viele Leute, die sich heute in der freien Romanszene tummeln, die waren ehemals Tänzer da.
Das heißt also auch, dass es eine Art Röstigraben auch im Tanz gibt?
Das gibt es ganz gewiss. Also wenn man auch an den Austausch denkt, also häufig kennt man gewisse Namen überhaupt nicht hier bei uns in Basel, in Zürich, in St. Gallen. Dann gibt es aber den Röstigraben teilweise schon zwischen Städten wie Lausanne und Genf, das darf man nicht vergessen. Sowieso, also die Zeit mit nationalen Schulen und Prägungen ist vorbei. Es sind heute wirklich Persönlichkeiten, diese Szene ist international durchmischt. Da ist Tanztheater, da ist abstrakter Tanz, jetzt so als 2 Gegensätze zu nennen. Das ist eine sehr lebendige Szene. Also Leute, die mal in Genf im Ballet du Grand Théâtre waren, die arbeiten heute mit Foresight-Leuten in Frankfurt zusammen und holen da sich wieder Prägungen. Also das ist wirklich eine totale Durchmischung inzwischen.
Also rundherum ist es sozusagen international in der Schweiz, aber gibt es diesen Röstigraben, wenn ich das richtig verstehe?
Nein, eigentlich gibt es diesen, wenn es um den Austausch geht und um die Wahrnehmung, aber die Künstler selber, die kennen diesen Röstigraben nicht.
Also wer gut tanzt, kann auch den Röstigraben überhüpfen sozusagen.
Ganz genau.
Heute Abend geht's los, worauf freuen Sie sich am meisten?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Die Qual der Wahl, was Sie da von mir wollen. Ich würde jetzt gerade mal eine Empfehlung machen für heute Abend, also für den Eröffnungsabend, nämlich das Ballet du Grand Théâtre de Genève, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, ist nämlich dafür bekannt, dass sie immer wieder mit jungen zeitgenössischen Choreografen arbeiten, diesmal mit Emmanuel Gad, der kommt aus Israel und es ist zur Musik von Johann Sebastian Bach. Es geht eigentlich darum, diese gemeinsamen Strukturen oder auch Wirkungen zwischen Musik und Tanz offen zu legen. Der Name ist Prélude et Fugue, die Fuge, die Präludes in der Musik, die werden quasi visuell sichtbar auf der Bühne in Gruppenchoreografien.
Und Sie haben es gehört von Maya Künstler. Heute Abend beginnen Sie die Schweizer Tanztage in Basel und eine Gruppe, die heute Abend an den Schweizer Tanztagen auftritt, ist ein Trio aus Frankfurt. Ein Trio, das hierzulande noch wenig bekannt ist, was schade ist, findet Jennifer Kakshuri.
Mama Saar heißt das Trio, bestehend aus Fabrice Masliar, Mai Sachi und Yannis Mandafunis. Mama Saar, ein Wort kreiert aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der drei Tänzer. Die beiden Männer scherzen, Mai Sachi gebe den Ton an in der Tanzkompanie, doch alle sind gleichberechtigt.
It is a group and a collaboration because when you don't know what to do, there's somebody else.
Wenn das Trio Stücke erarbeite, ergänze die eine den anderen. Wenn jemand nicht mehr weiter wisse. Hierarchien gibt es keine. Diskutieren und aushandeln, das sei die Hauptarbeit von Mama Saar, sei es verbal oder durch das körperliche Erforschen von Tanzräumen.
Most of our work is discussing, whether it's discussing verbally or discussing space or discussing in movement. But in a way it's always about communication.
Mai Sachi wuchs in Tel Aviv auf. Fabrice Masliar in Genf und Yannis Mandafunis in Genf und Athen. Getroffen haben sich die drei Tänzer und Choreografen in Frankfurt, in der renommierten Foresight Company. Woher wussten sie, Masliar, Mandafunis und Sachi, dass sie zusammenpassen?
We didn't.
Sie wussten es nicht auf Anhieb, es klappte einfach. Vor knapp 4 Jahren erarbeiteten sie gemeinsam ein Stück. Seither entstehen immer wieder neue Stücke. Die Performances Pausing und Cover-Up zeigen sie nun in der Schweiz.
Is there something behind what we do or it's always what we see?
Das Tanztrio geht in Cover-Up der Frage nach, was sich hinter Sehgewohnheiten verbirgt und spielt damit. Das Stück erzählt dabei keine Geschichte, sondern thematisiert in Sequenzen Erwartungen, die man beim Anblick von etwas hat. Ein weißer Flocati-Teppich liegt in Cover-Up auf dem Bühnenboden. Er wirkt kuschelig und warm, doch man weiß nicht, ob dieser Scherben oder Schramm auf dem Boden verdeckt. Wie dem auch sei, die drei Darsteller stapeln sich in einer Sequenz auf dem Teppich. Tischähnlich, gestützt auf Hände und Knie, eine über den anderen. Wie auf Knopfdruck kracht das pyramidenartige Gebilde zusammen. In einer anderen Sequenz schreien die drei Darsteller, doch sie schreiten dabei seelenruhig über den Flocati. Musik ertönt und das Geschrei wirkt auf einmal nicht hysterisch, sondern wird Teil der Musik. Was man zunächst sieht und was man hört, steht in diesem Stück in Kontrast zueinander. Mama Saar geht es nicht darum, Gesellschaftskritik zu üben, sondern einzig um den Mechanismus, wie man etwas zeigt, um etwas anderes zu überdecken, um die Strategie des Verdeckens also.
It's about being able to use, to have the possibility to use a subject in order to discover something else or to make a different kind of product.
Vielleicht entdeckt man dabei etwas Neues, eine neue Perspektive. Mama Saars Stücke sind weniger Tanz als künstlerische Performance. Die drei arbeiten zuweilen fast akrobatisch und es gelingt ihnen, abstrakte Themen in witzige Bilder auf die Bühne zu bringen.
Ungarn macht kulturpolitisch seit längerem von sich reden. Es gibt dort momentan nämlich fast keinen Bereich, der nicht nationalistisch vereinnahmt würde. Und da erstaunt es natürlich wenig, dass das auch der Sprache passiert. Vor allem, wenn es um die Herkunft des Ungarischen geht, dann werden sprachwissenschaftlich erhärtete Fakten von patriotisch denkenden Kreisen in Frage gestellt. Ich habe Marc Lehmann, unseren Osteuropa-Korrespondenten, gefragt, was wird denn da eigentlich behauptet?
Nun, es wird behauptet, dass die ungarische Sprache nicht der sogenannten finno-ugrischen Sprachfamilie angehört, wie etwa auch das Finnische oder das Estnische, sondern dass sie einen wohl eigenen Ursprung hat oder an einen anderen, einer vielleicht edleren Sprachfamilie zuzurechnen ist, dem Griechischen, Persischen, Japanischen, da steht fast alles zur Auswahl. Nun ist aber die Herkunft des Ungarischen sprachwissenschaftlich ziemlich eindeutig belegt. An der Verwandtschaft mit dem Finnischen besteht für Linguisten kein Zweifel. Das wollen aber viele in Ungarn nicht wahrhaben. Und so werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit kruden und nationalistisch gefärbten Argumenten sehr emotional bekämpft.
Gibt es dann überhaupt einen gemeinsamen Nenner bei denen, die die finno-ugrische Sprachherkunft ablehnen?
Nun, da wird wie so oft in dieser Abstammungsdebatte, die in Ungarn sehr stark ist, wird mit Verschwörungstheorien operiert. Man muss zunächst vielleicht betonen, dass die Ungarn großen Wert legen auf die Frage nach ihrer Herkunft, die Frage, wie das magyarische Volk in diese pannonische Tiefebene an der Donau gelangt ist. Diese Frage beschäftigt die Menschen über die Wissenschaft hinaus. Man hält sich für ein auserwähltes Volk gewissermaßen, ein Volk, das in der Tat eine komplett andere Sprache spricht als die slawischen oder germanischen Nachbarn. Da passt die Theorie, dass die Sprache sehr wohl eine Verwandtschaft mit anderen Sprachen hat, nicht so richtig ins Konzept. Die sprachwissenschaftliche Erkenntnis nach der Zugehörigkeit zum Finno-Ugrischen hält man deshalb für eine Verschwörung, die von den Habsburgern in die Welt gesetzt wurde. Die Habsburger hätten so das ungarische Nationalbewusstsein unterwandern wollen, das sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts stark bemerkbar machte. Es gibt pseudowissenschaftliche Alternativtheorien, die aber alle nicht stringent sind. Es gibt vor allem einfach Missverständnisse, falsche Überlieferungen, Argumente, die einer näheren Betrachtung nicht standhalten, etwa dass das Finnische und das Ungarische, dass man sie ja gar nicht versteht untereinander. Das stimmt natürlich, heißt aber noch lange nicht, dass es keine sprachliche Verwandtschaft gibt. Also da wird Wissenschaft mit politischer Rhetorik bekämpft.
Da wird also Nationalismus über die Sprache betrieben und die Sprache ist ja offenbar nicht der einzige Ort, Sie haben es erwähnt, wo in Ungarn nationalistische Ideen in den letzten Jahren sich ausgebreitet haben.
Nein, keineswegs. Der Nationalismus, das ist eine Konstante im ungarischen Diskurs in den letzten Jahren. Es gibt viele Symbole, die die Einzigartigkeit des Ungarntums darstellen sollen. Als bekanntestes kommt mir der Turul-Vogel in den Sinn, ein riesiges Federvieh, das den alten Stämmen den Weg aus Zentralasien, aus der Steppe ins heutige Ungarn gewiesen haben soll. Turul-Statuen gibt es an vielen Orten in Ungarn. Der Vogel ist omnipräsent. Dann ist auch die Stephanskrone wichtig, die Krone des ersten ungarischen Königs, ein Symbol der ungarischen Einheit. Und ein Boom hat in den letzten Jahren auch die Keilschrift erlebt, eine Schrift, eine hieroglyphenartige Schrift aus dem frühen Mittelalter, die auch von den magyarischen Stämmen verwendet wurde. Rechtsradikale Pamphlete sind mit Vorliebe in dieser Keilschrift gehalten, aber auch ganze Bücher und seit neuestem sind auch an den Ortseinfahrten, neben den offiziellen Ortstafeln, sind auch solche Keilschrifttafeln angebracht. Also die Ungarn, die pflegen diese Symbole oder ein Teil von ihnen, muss man sagen, nicht alle pflegen diese Symbole sehr engagiert.
Warum oder wie erklären Sie sich dann eigentlich diesen symbolträchtigen Nationalismus gerade in Ungarn?
Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass die Ungarn sich als unverstandenes Volk fühlen, das eben keine Verwandten hat in der Nachbarschaft, vielleicht auch keine Freunde, das von der Geschichte benachteiligt wurde. Dieser Opfermythos, der wird mit Werbe gepflegt, das hat auch etwas Masochistisches. Überhaupt nicht verwunden ist der Schmerz über den Verlust eines Großteils des eigenen Territoriums und des eigenen Volkes. Der Vertrag von Trianon ist da das Stichwort. Der Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg, der Ungarn um 2/3 seines Territoriums brachte. Diese Gebiete wurden den Nachbarländern zugeschlagen. Darüber sind die Ungarn einfach nicht hinweg. Diese Geschichte, die konnte auch nie richtig aufgearbeitet werden. Nicht in der Zwischenkriegszeit, schon gar nicht in der Kriegszeit, wo man wieder auf der falschen Seite stand, bei Hitler nämlich, auch nicht während der kommunistischen Diktatur. Und so ist dieses Thema relativ neu. Es konnte erst seit 1989, nach der Wende, konnte es angegangen werden, aber bewältigt ist das längst nicht. Und ich denke, diese Flucht in den Nationalismus soll helfen, diesen Minderwertigkeitskomplex, würde ich es nennen, zu überwinden.
Und solche Debatten machen etwas mit einem Land und seiner Bevölkerung. Wie groß ist dann die Auswirkung solcher Debatten jetzt auf Ungarn?
Die Auswirkung ist groß im politischen Bereich. Ich würde fast von einem Kulturkampf sprechen, der da im Gang ist in Ungarn. Premierminister Orbán weiß, diese Ungarn-Karte geschickt auszuspielen, und er hat mit seiner Zweidrittelmehrheit auch alles unter seine Kontrolle gebracht, inklusive der Medien, inklusive der Kultur. Aber im Untergrund, da entwickelt sich eine lebendige Gegenkultur, die nicht vom Staat lebt, die nicht von öffentlichen Geldern lebt, die aber versucht, auch ein neues Selbstbewusstsein zu schaffen, abseits von diesen Symbolen, von diesen Turul-Vögeln, eine progressive ungarische Kultur. Budapest ist anders, als man aufgrund vielleicht von internationalen Presseberichten vermuten könnte, keineswegs eine Kulturwüste, sondern wohl eine der lebendigsten Metropolen Europas überhaupt. Aber die öffentlichen Gelder, die fließen in die etablierten Institutionen, die gereinigt werden von politischen Gegnern. Das ist ein Riesenproblem, und dieser Kulturkampf, der droht, das schon sehr polarisierte Ungarn gewissermaßen zu zerreißen.
Ein Jahr nach ihrem Start zieht We Make It, die erste Schweizer Crowdfunding-Plattform für kulturelle Projekte, positive Bilanz. 63% aller Bewerber erreichten ihr Finanzierungsziel. 1,5 Millionen Franken kamen für 289 eingereichte Projekte zusammen. Besonders viel Unterstützung fanden Westschweizer Projekte. 3/4 davon erreichten ihr Ziel. Im Schnitt wurden pro Kampagne 6.400 Franken generiert. Fast 2/3 des Umsatzes gehen auf die Sparten Musik und Film. Die dringend notwendige Restaurierung der Ausgrabungsstätte Pompeji in Italien hat heute begonnen. 3 von der Europäischen Union finanziell geförderte Projekte sollen die Restaurierung ermöglichen. Italien und die EU stellen dafür insgesamt 105 Millionen Euro zur Verfügung. Im ersten Bauabschnitt sollen zunächst 5 Gebäude restauriert werden. In Pompeji waren zuletzt immer wieder Teile der Bauten abgebrochen. Die antike Stadt ist vom Verfall bedroht. Auch Verstrickungen beteiligter Firmen mit der Mafia verzögerten die Restaurierung. Gestern kam heraus, dass erneut ein Unternehmen unter dem Verdacht steht, Kontakte zur Camorra zu pflegen. Deshalb starteten heute zunächst nur 2 der geplanten 3 Restaurierungsprojekte. Räuber nutzen das Machtvakuum in Ägypten für illegale Grabungen. Dorfbewohner bauen ohne Erlaubnis Grabanlagen unterhalb der Pyramiden. Auch Häuser in Kairos islamischer Altstadt werden geflattert. Dass fanatische Salafisten morgen die Pyramiden von Gizeh sprengen, ist zwar nicht zu erwarten, doch da die Polizei an vielen Orten nicht mehr präsent ist, grassiert der Grabraub. In mehrere Magazine mit archäologischen Funden wurde eingebrochen. Nach Angaben von Archäologen ist seit dem Sturz von Präsident Husni Mubarak im Februar vor 2 Jahren nur Luxor verschont geblieben. Besonders schlimm soll es dagegen in der Oase Fayyum sowie in entlegenen Felsengräbern und Tempeln im Süden zugehen.
SRF 2 Kultur.
Ja, und hier bei uns auf SRF 2 Kultur geht es jetzt sanftmütig italienisch zu und her mit Musik. Wie geschaffen dazu, im warmen Wohnzimmer die Prospekte der Reisebüros durchzublättern und an den nächsten Ferienplänen zu schmieden. Eben, Italien wäre vielleicht eine Idee. Dort soll ja Pompeji bald wieder im alten Glanz erstrahlen. Schön, sind Sie dabei.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.